Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Guten Tag, Servus, Moin Moin und Hallo zur neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße auch zu dieser Nachbetrachtung des Rennens in Österreich meinen Lieblings-Co-Moderator aller Zeiten, das ist ja ganz klar, Ole Waschkau.
Hallo.
Und natürlich auch zugeschaltet aus Österreich, aus seinem Garten, er ist wieder zurück zu Hause, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren, über die Partnerschaft, die wir uns sehr freuen, der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Ja, das Rennen in Österreich. Ole, sagen wir mal so, wenn wir jetzt den ersten Abschnitt, das sind ja immer so circa 14,5 Minuten, jetzt nutzen, über das Rennen zu sprechen, ich glaube, damit kommen wir auf jeden Fall aus, ne?
Ja, doppelt und dreifach würde ich sagen. Also war nicht so viel los, sage ich mal. Also wir haben es ja hier im Vorfeld groß angekündigt, dass es wieder ein wahnsinnig spannendes Rennen wird. War es dann nicht so ganz, ne? Also wenn ihr den Start und den Zieleinlauf geguckt habt, habt ihr eigentlich alles richtig gemacht. Kann man eigentlich nur so sagen.
Ja, Christian, wird's uns zu Hause wurde gesagt, kurz vor Rennstart, es soll Regen geben. Ja, ich habe noch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, Jungs, das wird ein geiles Rennen. Es kam kein Regen, es war kein geiles Rennen. Wie war es denn an der Strecke?
Ja, genau wie Ole schon gesagt hat, den Anfang zu verpassen wäre bitter gewesen, das Ende zu verpassen wäre bitter gewesen, auch wenn dann kein Positionswechsel mehr stattgefunden hat vorne. Aber zwischendrin war es tatsächlich ein bisschen mau. An der Strecke war es insofern ein bisschen besser als vielleicht zu Hause vor dem Fernseher, weil die Stimmung wirklich gut war. Das ganze Wochenende, es waren ja auch deutlich mehr Fans als im vergangenen Jahr. Also es waren insgesamt auf alle vier Tage immer noch ausbaufähig, aber schon mal ganz gut. 160.000, irgend sowas. Also ein Plus von 58% auf jeden Fall im Vergleich zum Vorjahr. Das ist ein sehr starkes Ergebnis und zeigt, dass mit der Formel 1 wieder aufwärts geht. Und was tatsächlich vor Ort ich ein bisschen anders empfunden habe als diverse Redaktionen zu Hause war, dass mir meine Jungs im Büro gesagt haben, laut Fernseher und so hatten die überhaupt nicht mehr mit Regen gerechnet zum Ende. Ich war mir sicher vor Ort, dass ich da rausgehört habe aus dem Media Center, dass da noch zu regnen beginnen wird. Und tatsächlich ging es dann auch ein paar Minuten nach dem Rennen erstmal leicht los und in der Nacht, als ich nach Hause gefahren bin, eingekesselt im Autobahnstau von tausenden Wohnmobilen, die auf dem Weg zurück nach Holland waren übrigens. Die Kollegen mag ich ja ganz gerne, aber gestern haben sie mich ein bisschen genervt. Und da hat es dann einen richtigen Wolkenbruch gegeben. Also wenn der mal ein paar Stunden früher gekommen wäre, dann hätten wir das Rennen wahrscheinlich abbrechen müssen. So ist nochmal gut gegangen.
Aber Sie sind ja bis zum Ende des Rennens offensichtlich an der Strecke geblieben, beziehungsweise haben dann noch Ihre Sachen gepackt und sind gegangen. Ich meine, Sie hätten ja auch schon nach dem Start gehen können, denn eine der größten Geschichten des Rennens natürlich dieser bittere Startunfall, ausgelöst von Daniel Kiat, der Fernando Alonso ins Auto gefahren ist und der wiederum ist dann Max Verstappen ins Auto gefahren. Max Verstappen, der, um es im besten Niki Lauda-Deutsch zu sagen, seinen Wagen fast gestallt hätte beim Losfahren am Start, Ole. Das war natürlich für die vielen anwesenden holländischen Fans eine sehr, sehr bittere Geschichte und für Max Verstappen ganz besonders.
Ja, also gerade für Max Verstappen, also jetzt sind es ja 6 Ausfälle in den letzten 7 Rennen oder so, ne? Also und dann für die holländischen Fans, da war ja auch vorher noch groß Tamtam so, da war ja so ein Interview dann noch vorher in der Startaufstellung, 12.000 Fans, eine ganze Tribüne voller Holländer und dann doppeltes Pech am Start, Max Verstappen scheidet aus und ein orangenes Auto scheidet aus, also das hat sich doppelt dann nicht gelohnt für die.
Das orange Auto haut Verstappen raus.
Ja, ja, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eigentlich schade, dass Max Verstappen nicht bei McLaren fährt. Ne? Das wäre also passender geht es doch eigentlich gar nicht mehr.
Und Arrows zurück.
Ja, so wie bei seinem Vater. Ne?
Genau,
also,
genau.
Also für die Fans war es natürlich blöd und für Max Verstappen ganz besonders, denn vielleicht hätte er hier im Rennen auch noch vielleicht in gewisser Weise einen entscheidenden Faktor spielen können, wenn man sich anguckt, wo Daniel Ricciardo gelandet ist. Das ist dann natürlich doppelt schade und mit Fernando Alonso und Max Verstappen sind natürlich zwei der unterhaltsamsten Fahrer gleich in der ersten Kurve ausgeschieden. Deswegen war es dann vielleicht auch noch ein bisschen langweiliger.
Da muss ich direkt eine Anekdote einfügen, Kevin, weil heute müssen wir eh irgendwie gucken, wie wir die Zeit füllen nach
Richtig.
Dem Rennen.
Nix mit 2 Stunden heute.
Und zwar, ich erinnere mich gut, 1997 habe ich auf dem damals noch A1-Ring tatsächlich mein allererstes Formel-1-Rennen live gesehen und mir ging es da damals gestern wie den Oranjes wie den Oranias gestern beim Rennen, weil Gerhard Berger ist damals aus der Boxengasse gestartet und mein Landsmann, natürlich haben wir den angefeuert, kam aus der Box und ich weiß noch gut, also wir saßen damals entlang der Schönberggraden und dann kam erstmal das Feld vorbei, dann war 5 Minuten nichts und dann Gerhard Berger und Riesenjubel. Das hat sich gut eingeprägt von meinem ersten Formel 1 Besuch.
Ja, das ist nur blöd für die Holländer, dass da nicht mehr viel zu jubeln war. Christian, aber trotzdem, die bitterste Figur an und für sich ist ja sogar ein bisschen Daniel Kiat gewesen. Denn klar, Verstappen, da sind die Fans enttäuscht gewesen, Alonso sind wir zu Hause enttäuscht gewesen, denn uns ging sehr viel Funk verloren. Daniel Kiat, ich glaube, da ging eine Menge mehr verloren, ganz ehrlich. Also der hatte einen Bombenstart, ist richtig gut vorangekommen. Ja, und hat dann natürlich mit seinem Toro Rosso einen Red Bull ins Ausgeschossen, sich selbst auch. Und ich würde jetzt fast behaupten, dass es ja nicht das erste Mal ist, dass Daniel Kiat solche Probleme bei einem Start hat, hat seine Chancen auf Weiterbeschäftigung bei Toro Rosso jetzt nicht unbedingt gestärkt, oder?
Das würde ich impulsiv erstmal auch denken. Allerdings habe ich am Wochenende ja unter anderem mit Helmut Marko über die Nachwuchssituation gesprochen, auch mit Christian Horner, teilweise mit, teilweise ohne Diktiergerät. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Daniel Kwiat momentan recht hoch im Kurs haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass, glaube ich, Helmut Marko schon mal mehr von Red Bull Junioren gehalten hat als von Pierre Gasly. Mag eine Unterstellung sein, aber das ist das Gefühl, das ich kriege. Und ich glaube nicht, dass Daniel Kwiat wahnsinnig unter dem leiden wird, was gestern passiert ist. Auch Christian Horner hat ihn explizit nochmal in Schutz genommen. Es sei keine allzu große Sache gewesen, kann mal passieren. Also das hat schon anders geklungen, weil natürlich war es ein ganz grober Fehler von Daniel Kwiat, was da passiert ist gestern. Hat Max Verstappen das Rennen gekostet, wobei wir nicht sicher wissen, ob Verstappen das Rennen überhaupt beendet hätte, weil mit Anti-Stall und Kupplung war ja auch davor schon was kaputt bei ihm. Aber ja, er hat natürlich unglücklich ausgesehen, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er bei Red Bull weiter verpflichtet wird.
Ja, und um in diesem Lauderdeutsch zu bleiben, es geht ja immer so, dass die Klatsch beiten muss, ne? Gerade beim Start ist es ja immer ganz wichtig und bei einem, bei dem die Klatsch sehr schnell gebitten hat, das ist Valtteri Bottas gewesen, ja? Die hat so gut gegriffen, diese Kupplung. Das Auto fuhr quasi los, da war zu dieser letzte Moment, kennt ihr das so, wenn ihr mit eurem Auto unterwegs seid und ihr rast auf die gelbe Ampel zu und ihr fahrt genau drüber, wenn es rot wird und ihr wisst, das hat noch gereicht? Oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie die Stewards das sehen. Und unsere Stewards sind die Polizisten. Die Stewards in der Formel 1 haben Valtteri Bottas freigesprochen. Christian, wie hast du diese Situation mit diesem in Anführungsstrichen Frühstart von Valtteri Bottas wahrgenommen an der Strecke?
Ja, wir haben tatsächlich ganz lange nicht gewusst, was denn jetzt Sache ist. Also bis die Aufklärung auch über die TV-Insatz kam. Und selbst da waren wir uns im Media Center noch unsicher, ob das jetzt final ist. Weil es gab zum gleichen Zeitpunkt auch TV-Aufnahmen, die so ein bisschen suggeriert haben, dass es trotzdem ein Frühstart war. Nun muss man wissen, dass die FIA so Schleifen eingebaut hat bei den Startplätzen, die das genau messen. Und die wiederum haben eine kleine Toleranz, weil in dem Moment, wo die Ampel komplett rot ist und sozusagen kurz vor auf grün, beziehungsweise auf nichts ist es ja in der Formel 1 springt, muss der Fahrer immer loslassen. Und dann kann es passieren, dass ein paar Zentimeter angerollt wird. Das heißt, da gibt es eine kleine Toleranz. Und da war er in diesem Toleranzbereich. Das hat wohl für diese verwirrenden TV-Bilder gesorgt. Was aber echt irre war, ein Kollege hat zufällig einen Schnappschuss vom Start gemacht, genau in dem Moment, wo Bottas schon 3-4 Meter weiter war und die anderen quasi noch gestanden sind. Also wenn du das Foto gesehen hättest, hättest du gesagt, Frühstart. Nur die FIA hat die Daten dann ja rausgegeben, auch eine Premiere, das habe ich so im TV-Insert noch nie gesehen, mit den tatsächlichen Reaktionszeiten. Finde ich klasse übrigens. Und ja, wie gesagt, gegen Daten kann man nicht an, bis auf den Herrn Vettel scheinen das auch alle zu glauben. Und ja, damit die Sache dann erledigt. Im Nachklapp gab es noch eine nette Anekdote, weil Valtteri Bottas kam dann eine Stunde später ungefähr zur Medienrunde in die Mercedes Hospitality und wurde gefragt, in welchen Bereichen er denn meint, sich am meisten verbessert zu haben, seit er zu Mercedes gekommen ist. Und da meint er dann, well, obviously starts.
Ja, ich fand das ganz ironisch, denn Sascha Roos und Marc Surer deuteten ja vor dem Start, Ole, auch an, dass die Mercedes auch Probleme hatten mit dem Start letzte Saison, ne? Es war vor allem Lewis Hamilton, dann irgendwann Nico Rosberg, dann wieder Lewis Hamilton und dann kommt Valtteri Bottas so weg. Lass mal den Frühstart jetzt mal nebenher. Das war natürlich ein Riesenstart vom Finn, ne?
Ja, ich würde sagen, einfach Glück gehabt, ja. Also perfekter kann man nicht starten. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich zu keiner Sekunde daran gedacht habe, dass es ein Frühstart war, weil man gleich, also beim Live-Start, schon gesehen hat, dass er definitiv nachdem die Ampel aus war losgefahren ist, ja. Also es war jetzt nicht wie Coulthard 2000 in den USA, ja, also so ein eklatanter Frühstart, sondern es war für mich sowieso direkt perfekt, deswegen habe ich die Aufregung auch nicht verstanden. Und da hat er einfach einfach das Glück des Tüchtigen gehabt und einfach in dem Moment, wo die Ampel ausgeht, einfach ist er halt losgefahren, ja. Also so wie man es ja eigentlich auch machen sollte. Und ich glaube, er lacht sich da so ein bisschen ins Fäustchen, dass er es wirklich so gut hinbekommen hat, weil er selbst wahrscheinlich nicht damit gerechnet hat oder weil er selbst wahrscheinlich vielleicht auch dachte, oh hoppala, ist vielleicht doch ein bisschen zu früh, aber war es dann ja nicht. Auch wenn Sebastian Vettel nicht glaubt, dass es 0,2 Sekunden waren, wie er in unserer Pressekonferenz ja dann nochmal erzählt hat. Also wenn er weiter so startet, dann holt er auf jeden Fall am Start in Zukunft noch ein paar Plätze raus, wenn er nicht auf 1 startet.
Und es waren sehr wichtige Punkte, die er rausgeholt hat im Kampf um die Weltmeisterschaft. Ja, weil Terry Bottas ist, in meinen Augen zumindest, im Kampf um die Weltmeisterschaft angekommen. Aktuell Sebastian Vettel 171 Punkte, 151 Lewis Hamilton auf Platz 2, 136 dann Valtteri Bottas auf 3, Christian. Valtteri Bottas, wir beide haben auf ihn getippt als Sieger des Rennens. Ja, natürlich auch bedingt durch die Qualifikation, muss man ganz ehrlich sagen, dort, wo Lewis Hamilton 5 Plätze zurück musste und dieses Q3 am Ende nicht mehr ausgefahren werden konnte, weil ich glaube, Romain Grosjean stehen geblieben ist. Und trotzdem am Ende hat er sich durchgesetzt gegen Sebastian Vettel. Die Macht von hinten kam, aber es hat für Vettel nicht gereicht. Ebenso konnte sich Daniel Ricciardo gegen Lewis Hamilton beweisen. Ricciardo somit auf 3. Immerhin was Positives aus dem Lager von Red Bull. Aber bleiben wir mal bei Bottas. Reift da ein echter WM-Kandidat heran, der konstant punktet und sich einfach ganz locker ranpirschen könnte, Christian?
Also er hat momentan schon das Momentum auf seiner Seite, weil irgendwie hat alles auf diesen Kampf Hamilton gegen Vettel geschaut, oder Vettel gegen Hamilton, muss man den Punkten nach sagen. Und alle haben irgendwie dabei den Bottas ein bisschen übersehen. Momentan läuft's gut. Ich will nach wie vor nicht dran glauben, dass er bis zum letzten Rennen eine Rolle in diesem WM-Kampf spielen wird. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ich glaube, er macht das ganz fantastisch und macht genau das, was das Team von ihm erwartet, gewinnt auch die Rennen, die er gewinnen kann, ist bei den anderen einigermaßen konstant. Aber wenn es dann darum geht, im letzten, sagen wir mal, Saison Drittel oder Viertel die entscheidenden Punkte zu machen und wenn die Top-Jungs dann auch ihren Top-Speed auspacken und ihr ganzes Talent in die Waagschale werfen, dann meine ich, ich lasse mich gern eines Besseren belehren, aber dann meine ich, dass Hamilton und Vettel trotzdem einen Zacken einfach talentierter sind und das wahrscheinlich für sich entscheiden werden. Nur, wenn, ich glaube, er hat jetzt 15 Punkte Rückstand auf Hamilton und auf Vettel muss es dann irgendwas in der Größenordnung 35 oder so sein. Lass die beiden mal kollidieren da vorne und dann ist es wirklich ein offenes Rennen. Und wenn der mal einmal den Braten gerochen hat, dann kommen auch psychologische Sachen ins Spiel, dann kann der auch über sich hinauswachsen. Also das ist natürlich unvorhersehbar, aber ja, ausschließen kann man es nicht und Österreich hat natürlich geholfen.
Ja, und wir müssen natürlich noch über eins sprechen, jetzt in diesem Take zumindest, wir sprechen dann im zweiten Take natürlich doch noch ein bisschen über das Rennen, hat ja doch ein bisschen was hergegeben, über das wir reden können. Ole, die Aufholjagd der Williams im Qualifikationstraining, Platz 17 und 18, das war kein schönes Geschenk, was die Jungs von Williams ihrer Teamchefin Claire Williams gemacht haben, die ja hochschwanger ist, aber im Rennen haben die sich nach vorne gekämpft, sind am Ende auf Platz 9 und 10 gelandet, also das war mal eine richtig gute Rennleistung der Williams-Boliden, ne?
Ja, ich habe ja auch noch in unserer Gruppe geschrieben, wie die Williams so schnell diese Plätze aufgeholt haben. Weil die sind ja quasi von ganz hinten gestartet und nach 5 Runden oder so, nach 10 Runden waren sie schon irgendwie auf 9 und 10, wo sie dann auch am Ende gelandet sind. Also irgendwas scheint man über Nacht gefunden zu haben, weil im Qualifying lief es ja überhaupt gar nicht. Ja, also da wurde auch schon spekuliert, ob sie irgendwie auf Regenabstimmung fahren oder so. Aber im Rennen dann zwar hinter Force India, aber trotzdem wieder in der Region. Das hat mich dann wirklich überrascht und dass sie sich dann auch da wirklich halten konnten. Und Lance Stroll jetzt zum dritten Mal in Folge in den Punkten. Und das ist dann, glaube ich, für die Zukunft noch ein ganz spannender Kampf mit Force India. Auch wenn, muss man hier an dieser Stelle mal sagen, Julian Palmer nah dran war an Lance Stroll am Ende, hat dann aber wieder nur für Platz 11 gereicht. Also er macht dieses Jahr den Gutierrez dann wohl. Ich bin von anderen Teams definitiv mehr enttäuscht dieses Wochenende als von Williams.
Ja, wir werden diese Teams auch noch zu Wort kommen lassen. Also nicht, also wir unser Wort zu den Teams lassen, ne? So gesehen. Das gleich geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Wir haben heute noch natürlich Christians Anekdoten vor Ort für euch im Programm. Wir besprechen eure Fragen, die ihr uns auf unserem Facebook-Kanal geschickt habt und natürlich auch über Twitter. Also wenn ihr uns da folgt, dann mit dem Hashtag StartingGridMSR eure Fragen jederzeit zu uns über Facebook. Natürlich sucht uns da einfach, liked uns, empfehlt uns weiter. Abonniert uns auf iTunes, dann kriegt ihr immer die aktuellsten Ausgaben von Starting Grid auf euer Endgerät heruntergeladen, natürlich auch mit jedem anderen Podcatcher, und lasst uns doch eine 5-Sterne-Rezension da. Ja, wenn euch das gefällt, was wir machen, sagt es uns, gebt uns Feedback, und dann wollen wir diese Sendung so gut gestalten, wie es geht für euch. Wir sind jedes Mal mit der beliebteste Podcast auf meinsportradio.de, so soll es bleiben, aber wir möchten natürlich noch weiter, wir möchten der beliebteste Formel-1-Podcast sein, und deswegen empfehlt uns da weiter, damit die Leute uns auch sehen und auch gerne in euren Facebook-Gruppen und wo auch immer. Und wenn ihr auf meinsportradio.de für Live-Sport zu haben seid, dann empfehle ich euch natürlich die Blindenfußball-Bundesliga. Der dritte Spieltag steht an diesem Wochenende, Samstag den 15.07. und Sonntag den 16.07. jeweils ab 8.30 Uhr live hier auf meinsportradio.de. Und damit genug der Programmhinweise. Jetzt eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten, und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel-1.de, blicken zurück auf den großen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring. Und Red Bull hat einen Mann auf dem Podest gehabt, das ist Daniel Ricciardo. Und der hat wieder seinen Schuh ausgezogen und der aufmerksamkeitserheischende Martin Brundle hat es so sehr provoziert, dass er aus diesem Schuh trinken darf, dass er aus diesem Schuh trinken durfte. Und ganz ehrlich, Ole, ich habe keine Lust mehr auf diesen Schuhi. Es ist ausgelutscht, es ist vorbei. Ich kann es nicht mehr sehen.
Ja, ich hab mich da wie ein bisschen wie Walter Potters in der Situation gefühlt. Fand ich ganz cool, Alter. Wie im Kindergarten, so von denen, nee, ich will das jetzt. Nicht so. Ihn weggeschlagen hat und so.
Besser war noch Vettel, der sich einfach weggestellt hat.
Ja, das ist halt auch schlau, ne? Weil ich glaube, Vettel möchte das erst recht nicht. Gar nicht aus dem Schuh von Daniel Ricciardo. Würde ich jetzt mal ganz stark behaupten. Daniel Ricciardo, muss man jetzt sagen, 5 Podestplätze hintereinander jetzt. Und da ist das dann mit dem Schuhi dann natürlich auch so ein bisschen auffällig. Was das Peinliche an der Sache ist halt nicht der Schuhi. Der ist halt auch cool, das wollen die Fans auch sehen. Das Peinliche ist, dass Daniel Ricciardo das immer wieder aufgezwungen wird von den Leuten, die Interviews machen. Weil ich glaube, er selbst würde es gar nicht immer machen, weil er ist halt letztes Rennen in Baku vielleicht, da hat er gewonnen und da war das ja auch noch halbwegs cool mit Lance Stroll dann und so. Aber jetzt in diesem Rennen, auch wenn es das Red Bull Heimspiel ist, warum, ne? Aber klar, Martin Brundle wollte wahrscheinlich selbst einen Schluck haben. Der war schon wieder trocken fast. Wenn ich was mal sagen. Also, ich hoffe, dass er vielleicht dann im nächsten Rennen nicht auf dem Feld obwohl ich Daniel Ricciardo sehr mag.
Er darf gerne aufs Podium fahren, aber bitte, Daniel, lass den Schuh an, auch wenn Martin Brundle dich dazu nötigt, dass er den Schuhfetisch ausleben darf. Also bitte.
Ich würde das nicht machen.
Christian, würdest du aus dem Schuh trinken?
Ach, mir wäre das wahrscheinlich egal, wenn ich aufs Podium rauf dürfte, um ehrlich zu sein. Ich fand aber in dem Zusammenhang ganz witzig, ich habe das Rennen an der Strecke gesehen mit Kommentar von Sky UK, wo Martin Brundle ja auch in der Kabine sitzt.
Oh nein.
Und die wussten klarerweise, dass er das Podium macht. Und hatten dann eine Live-Schalte runter ins Rennen, wo die tatsächlich über einen potenziellen Schuhi gesprochen haben. Und Ted Kravitz, der Boxengassen-Reporter, hat ihm dann erklärt, er möge doch die Zunge rausstrecken und den Shampoo seitlich runterlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob er das dann tatsächlich umgesetzt hat. Da hatten wir jetzt andere Themen zu analysieren, aber das nur am Rande eingestreut vielleicht bei der Gelegenheit.
Gut, lassen wir den Schuhi sein. Die Leistung von Daniel Ricciardo müssen wir auf jeden Fall loben. Der Australier, der sich wirklich auch auf einem Hoch befindet, war ja vor der Saison nicht abzusehen, ob das jetzt mit Max Verstappen so einfach für ihn wird. Aktuell läuft es für ihn gut. Max Verstappen hat dieses Mark Webber-Pech aktuell. Entweder geht das Auto kaputt oder ihm fährt es jemand kaputt. Danny Ricciardo fährt seine Rennen, wird im Fernsehen kaum eingeblendet und ist am Ende Dritter, musste sich gegen Lewis Hamilton wehren, hat das geschafft. Lewis Hamilton hat aber auch arge Probleme mit den Reifen. Da gab es ja einige Abnutzungserscheinungen bei allen Fahrern im vorderen Bereich, aber bei Lewis Hamilton ganz besonders. Trotzdem, glaube ich, fürs Ego von Daniel Ricciardo, Christian, und natürlich auch fürs Red Bull Team ein ganz wichtiger dritter Platz.
Absolut, und ich finde interessant, dass es widersprüchliche Aussagen gab oder unterschiedliche Meinungen gibt bei Red Bull, was denn die Frage angeht, fahren wir denn jetzt noch um die WM oder ist das Thema geistig schon abgehakt? Weil ich habe am Samstagmorgen gefrühstückt mit Helmut Marko, wie ich schon erzählt habe, und habe ihm genau die Frage gestellt und er sagt, ja, natürlich sehen wir uns noch im WM-Rennen. Und er meinte dann auch, und ich habe das überprüft, das stimmt tatsächlich, dass bis vor Österreich Daniel Ricciardo der Fahrer war, der seit dem Europaauftakt am meisten Punkte gesammelt hat. Das stimmt auch nach Österreich immer noch, nur ist Sebastian Vettel jetzt mit ihm gleichgezogen. Die haben in dem Zeitraum jeweils 85 Punkte. Und jetzt kommen wir nach Silverstone und Ungarn. Das sind beide Strecken, die Red Bull potenziell noch besser liegen müssen als die letzten drei. Also die haben tatsächlich ganz gut Punkte mitgenommen jetzt aus diesen Rennen Baku, Montreal, Österreich, wo man eigentlich erwartet hätte, dass sie nicht vorne mitfahren. Und jetzt kommen die Strecken, die denen besser liegen müssten. Also auch Singapur ist dann die nächste danach irgendwann mal, Monza vielleicht weniger. Wer weiß, also ich glaube nicht, dass es reicht, um wirklich noch ernsthaft in den WM-Kampf einzugreifen, nur wenn die vorne Blödheiten machen und Ricciardo die Rennen gewinnt, wo der Red Bull vorne dabei sein kann vom fahrerischen Profil her, dann wer weiß, also verrücktere Dinge sind in der Formel 1 schon passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch gespannt, ob man sich die Frage stellen wird nach einer Teamorder früher oder später, weil Max Verstappen hat einfach so viel Pech gehabt, dass er jetzt inzwischen schon ganz gut Rückstand hat auf Daniel Ricciardo. Und wenn man diese Chance, diese Mini-Chance nützen möchte, wird man vielleicht auf Ricciardo setzen müssen, kann ich mir vorstellen. Das natürlich wiederum ist ein moralisches Problem, weil Max Verstappen ist sowieso nicht so guter Laune gerade. Man sagt ihm ja auch nach, er möchte weg. Nächstes Jahr schon, obwohl er verbindlichen Vertrag mit Red Bull hat, aus dem er ohne deren Zustimmung nicht raus kann. Und ich glaube, es wird nicht helfen für Max Verstappens Laune, wenn man ihm jetzt auch noch eine Teamorder aufzwingt. Stand gestern Abend, hat Christian Horner gesagt, das ist für uns noch kein Thema, weil es sind irgendwas unter 40 Punkte Abstand zwischen den beiden. Das findet er zu wenig zur Saisonhalbzeit, um eine Teamorder zu rechtfertigen. Er sagt, wären es 50 oder 60, könnte die Frage anders beantwortet werden.
Ja, Ole, jetzt spinnen wir das Karussell mal ein bisschen weiter. Erinnern uns an Sebastian Vettel gegen Mark Webber und auch ein bisschen an Sebastian Vettel gegen Daniel Ricciardo, aber vor allem an Vettel gegen Webber. Wenn Ricciardo jetzt in die Vettel-Position rutscht und Verstappen den Webber machen soll, glaubst du daran, dass der Verstappen den Webber so still macht, wie der Webber den Webber gemacht hat?
Also das Auto hat er ja schon mal, das ist schon mal ein Anfang, aber nee. Also Max Verstappen ist einfach nicht der Typ für Multi-21 und solche Geschichten. Das hat man ja auch schon damals mit Sainz gesehen bei Toro Rosso. Allerdings ist Verstappen halt auch noch sehr jung und wenn sie ihn dann nicht aus dem Vertrag rauslassen, was ich mal glaube, weil ja man so hört, dass das Gerücht einfach nur von aus dem Sainz-Lager gestreut wurde, damit der eben nächstes Jahr Red Bull fährt, weil der auch so ein bisschen pissig ist aktuell. Und ich kann mir vorstellen, dass er dann von Red Bull so ein bisschen gebremst wird und ihm dann ganz klar gesagt wird, halt dich mal zurück, weil klar, er hat halt viel Pech, da kann man jetzt nicht sagen, Daniel Ricciardo ist der Bessere, aber ich finde, Daniel Ricciardo ist aktuell aufgrund natürlich auch seiner Erfahrung der bisschen bessere Fahrer und ja, da das könnte noch spannend werden, gerade wenn man sieht, wie stark jetzt Red Bull wird und die Saison geht halt noch ein bisschen. Und ich habe ja auch den Ricciardo als Weltmeister gehabt. Also ganz unrealistisch ist das nicht.
Ich auch, ja, das wissen wir ja. Christian, diese Geschichte mit Sainz und Verstappen und Red Bull und Toro Rosso und Ferrari, die ja auch noch damit reinspielen sollen, weil Verstappen ja offensichtlich auf dieses Ferrari-Cockpit schielt, obwohl ich mir ein Tandem zwischen Sebastian Vettel und Max Verstappen niemals vorstellen kann. Das ist ja wirklich sehr interessant, dass ja gerade bei Carlos Sainz Junior und Max Verstappen zwei Väter im Hintergrund stehen, die die Politik des Motorsports natürlich perfekt beherrschen. Auch wenn man sagen muss, der eine Vater hat wirklich was erreicht, Carlos Sainz, und Jos Verstappen, nun, ist halt Jos Verstappen. Aber
du meinst das andersrum gerade.
Aber du verstehst, was ich meine, Christian. Glaubst du, dass es noch für richtig Ärger geben sorgen kann, nicht nur innerhalb dieser Teamstruktur Red Bull, Verstappen, Sainz, Toro Rosso, sondern auch untereinander noch ordentlich für Zunder sorgt in dieser Saison?
Also so ein bisschen angespannt ist es ja schon. Ich habe auch mit Franz Tost ein Interview gehabt am Wochenende und er war auch in der Pressekonferenz und da wurde ein Zitat von Carlos Sainz Junior angesprochen, in dem er gesagt hat, es sei unwahrscheinlich, dass er noch ein Jahr bei Toro Rosso bleibt, weil es einfach noch nie einen Fahrer gegeben hat, der so lange da war. Er hat sich dann im Nachhinein so ein bisschen rausgewunden aus der Aussage, aber im Grunde genommen war relativ klar, wohin die Reise geht. Der alte Sainz, also Carlos Sainz Senior, versucht halt mit Händen und Füßen, wenn denn nicht eine Möglichkeit besteht, ins A-Team zu kommen, und die gibt's momentan nicht, Stand heute, irgendwo anders unterzukommen. Das könnte Renault sein, also die würden ihn auch mit Kusshand nehmen, die würden da auch hingehen, die haben auch letzten Sommer schon verhandelt, das wissen wir. Vielleicht geht sogar bei Ferrari eine Tür auf, das halten die bei Red Bull für Träumerei, aber ist nicht völlig ausgeschlossen, sollte Kimi Räikkönen seine Karriere beenden. Also jedenfalls, das Science Camp hegt Abwanderungsgedanken und hat den taktischen Fehler gemacht, das auch so ein bisschen öffentlich zu zündeln. Und dafür gab es dann mal eine schöne Kopfwäsche, erstens intern und zweitens auch in der Pressekonferenz durch Franz Tost. Es hat sich dann auch Helmut Marko dazu geäußert, Christian Horner dazu geäußert, in relativ klaren Worten. Und besonders schön fand ich eine Anekdote in meinem Interview mit Franz Tost, habe ich ihn genau darauf angesprochen. Und seine Worte waren dann wörtlich: Der alte Sainz soll bitte Ruhe geben. Hm. Im typischen Österreichischen. Und ich habe dann gesagt, du Franz, das nehmen wir aus dem Interview aber wahrscheinlich raus. Und er meinte dann, das kannst du genauso schreiben, wie ich es jetzt gesagt habe. Also da versucht man schon, die Sainz so ein bisschen Maß zu regeln. Und ich glaube, gerade mit Sainz Senior ist man nicht wahnsinnig happy. Und ich glaube, Carlos Sainz wäre gut beraten, das Thema jetzt mal ruhen zu lassen. Man hat ja auch, heimlich, still und leise, also es wurde nicht so riesig kommuniziert, die Option auf Carlos Sainz für nächstes Jahr verbindlich gezogen. Also ohne die Zustimmung von Red Bull geht zum jetzigen Zeitpunkt gar nichts mehr. Auch nicht, wenn Ferrari anklopfen sollte.
Okay, das ist interessant. Das ist wirklich interessant, obwohl man ja bei Red Bull weiß, wenn man das den Mund aufmacht, dann kommt das nicht gut. Nur Ole, Pierre Gasly kann ein Lied von singen.
Ja, der kann ein sehr gutes Lied von singen, aber immerhin fährt Pierre Gasly jetzt in New York Formel E für Sebastian Buemi. Also, das muss man auch immer schaffen.
Ja, denn Sebastian Buemi bereitet sich ja auf sein Renault-Cockpit vor. Das testet er nämlich bald. Ja. Also, es kommt alles zusammen, was zusammengehören muss wahrscheinlich. Aber es wird spannend. Die Silly Season, ich glaube, die wird in dieser Saison so richtig heiß. Richtig heiß wurde es auch für Kimi Räikkönen, denn man wusste nicht ganz genau, ob der Finne überhaupt das Rennen beenden kann. Er hat ja wieder diese Probleme gehabt, die er auch schon beim großen Preis von Spanien, Ole, korrigier mich.
Ja, ich glaube schon.
Ich meine Spanien, ne? Ja. Der hat er ja gehabt, da gab es ja diese Diskussion um die Teamorder mit Sebastian Vettel. Jetzt hat er die Probleme auch in Österreich gehabt, da gab es nichts mit Teamorder. Wir haben hier die Frage von Jochen Schwenger bei Facebook reinbekommen, Christian. Hat Kimi die Arschkarte gezogen, weil Ferraris Strategie ihn dazu getrieben hat, draußen zu bleiben, bis sein Rennen kaputt war? Kimi Räikkönen ist tatsächlich sehr lange gefahren auf dem ersten Satz Reifen und ist dann auch relativ schnell nach hinten gerutscht, auf Platz 5 am Ende. Ich hatte immer so ein bisschen die Angst, dass Ferrari ihn nicht reingeholt hat, weil sie Schiss hatten, dass das Auto einfach ausgeht, wenn er an der Box steht und sie dann das Problem irgendwie lösen mussten, bis er zur Box kommen kann. Oder hast du da irgendwie andere Zeichen gesehen?
Da kenne ich die ganz genauen Hintergründe, um ehrlich zu sein, nicht, weil ich nicht bei Kimi Räikkönen war gestern nach dem Rennen. Das hat ein Kollege von mir gemacht. Aber was auf jeden Fall richtig ist, ist, dass ihm diese Strategie, die natürlich nur den Zweck hatte, Sebastian Vettel potenziell zu helfen, was dann ja nicht aufgegangen ist, weil Bottas einfach sehr schnell durch war, die hat ihn natürlich Boden gekostet. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, das wäre anders schneller gegangen. Allerdings glaube ich auch, dass es fürs Endergebnis letztendlich keinen Unterschied gemacht hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, Kimi war nicht so schnell dieses Wochenende, dass er Lewis Hamilton unter anderen Umständen gehalten hätte. Glaube ich nicht. Wissen wir natürlich nicht, glaube ich aber nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte.
Ja, Kimi war tatsächlich der im Renntrim die langsamsten Zeiten der Top 5 gefahren ist. Ist natürlich einmal mehr, Ole, so ein Schlag ins Kontor für alle Kimi-Fans, denn es deutet sich tatsächlich auch leistungstechnisch immer mehr an, dass die Karriere des Kimi Räikkönen in der Formel 1 einfach vorbei ist. Er kommt mit dem Speed nicht mehr mit. Er muss sich jetzt hinten anstellen, komplett Sebastian Vettel hingeben quasi. Es ist ja klar, dass er dafür da ist, auch die Leute aufzuhalten irgendwie. Jetzt, um es ganz plakativ zu sagen, ist es eigentlich Zeit.
Ja, das würde ich vielleicht gar nicht so sagen. Also in Monaco Qualifying hat er ja gezeigt, dass er es eigentlich noch kann.
Ja gut, aber das sind so Ikonenstrecken, weißt du? Die kannst du als jemand, der so lange in der Formel 1 ist, im Schlaf fahren. Und wenn du dann das Glück hast, dass Mercedes sich beim Setup verbockt, kannst du nach vorne fahren.
Ja, das ist an sich korrekt. Aber das muss man natürlich auch erstmal machen. Gut, das hat Michael Schumacher 2012 auch geschafft. Das muss man natürlich dann so ein bisschen abwägen. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich daran liegt, dass Kimi einfach nicht mehr so gut ist oder dass er vielleicht einfach irgendwie mit dem Auto nicht klarkommt oder halt irgendwie dann auch ein bisschen Pech hat, so wie auch dieses Wochenende wieder im Rennen, ja. Also klar, den Speed, den Sebastian Vettel hat, den hat er wahrscheinlich dann nicht mehr, aber so schlecht, wie er immer gemacht wird, ist halt auch nicht. Er sagt ja, er weiß, was er nächstes Jahr macht, beziehungsweise was er vorhat, das spricht natürlich schon so Bände. Also vielleicht ist er auch schon mit dem Kopf woanders. Ich glaube, Kimis Problem ist einfach, dass er Weltmeister geworden ist, 2007, und damit alles erreicht hat und jetzt einfach nur noch aus Spaß an der Freude fährt. Und seit Lotus, seitdem er wieder bei Ferrari ist, geht es zwar pro Saison irgendwie aufwärts, aber man hat nicht so das Gefühl, dass er so gut ist, wie er mal war.
Ich finde das komisch, Christian, dass es mit Kimi Räikkönen nicht mehr so richtig nach vorne gehen will. Was sind so deine Beobachtungen vom Iceman? Woran könnte es liegen, so rein aus deinem Gefühlsbauch raus?
Ich glaube auch, dass er den Zenit einfach ein bisschen überschritten hat. Allerdings würde ich das auch nicht überdramatisieren, weil ich finde, dass er dieses Jahr eigentlich vom Speed her meistens, Österreich würde ich da jetzt mal ausklammern und auch zwei, drei andere Rennwochenenden, aber meistens war er eigentlich relativ schnell. Also klar ist Sebastian Vettel der Schnellere von den beiden. Ich glaube, da gibt es objektiv überhaupt gar keine Diskussion drüber, aber er macht das im Grunde genommen, finde ich, eigentlich recht gut. Was mich irritiert im Hinblick darauf, wie er weitermacht, ist, dass er unfassbar relaxed wirkt gerade. Also er beantwortet alle Fragen sauber, für Kimi Räikkönen Verhältnisse ausführlichst und geduldig, und irgendwie kann das natürlich vielleicht dran liegen, dass er jetzt zweifacher Familienvater ist und damit sich im Reinen ist, mag sein. Oder es liegt auch daran, wie Ole schon angedeutet hat, dass er für sich die Entscheidung einfach längst getroffen hat, dass er jetzt gut sein lässt nach dieser Saison und sich um die Familie kümmert. Ich weiß es nicht genau, aber mein Bauchgefühl sagt mir auch, Kimi Räikkönen ist jetzt fertig mit der Formel 1, das heißt, mit dem Titel nichts mehr wird, hat er eingesehen. Er hat jetzt auch Aufgaben zu Hause, um die er sich kümmern kann, und da scheint er wohl Freude dran zu haben, sonst wäre er ständig grummelnd an der Rennstrecke. Vielleicht freut er sich aber auch nur, weil er von der Familie weg ist.
Weil die ist ja immer dabei, oder?
Sein. Stimmt, ja, also ob die Kinder mit haben, weiß ich gar nicht, aber seine Frau ist immer dabei, ja, oder fast immer. Ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich würde die Leistung gar nicht so kritisch bewerten, aber ich gebe Ole vollkommen recht, es ist nicht mehr der Kimi Räikkönen, der jetzt 2005 oder 2007 unterwegs war. Das war schon ein anderes Kaliber noch.
Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über diesen Zweikampf Mercedes gegen Ferrari und ganz besonders Sebastian Vettel, der sich ja wieder fast zum Sieg gefahren hat in Österreich, sich danach auch eine Dose Red Bull gegönnt hat im Green Room, also im Cool Down Room. Alte Gewohnheiten müssen gepflegt werden. Alte Gewohnheiten ja auch bei uns. Kurze Pause, dann geht's weiter. Startigrid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Es begrüßen euch wie immer Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de, der live an der Strecke war, mit Helmut Marko gefrühstückt hat, mit Ross Brawn gesprochen hat. Also ihr kriegt hier Insider-News aus erster Hand. Wenn ihr Starting Grid hört, empfehlt uns weiter, empfehlt uns euren Freund und Formel-1-Fans. Wir wollen Starting Grid zu dem erfolgreichsten Formel-1-Podcast der Welt machen. Ja, das ist ja auch eine Weltmeisterschaft in der Formel 1 wird gefahren. Und auch bei Podcasts ist das ja quasi so. Und wir kommen jetzt zum Zweikampf Mercedes gegen Ferrari. Und da hat Sebastian Vettel Valtteri Bottas gejagt in den letzten Runden, hat ihn gejagt. Und dann kam Toto Wolff im Interview bei Sky. Und jetzt kommt etwas, was mich tierisch aufregt in der Formel 1. Und vielleicht ist es auch gar nicht so das Problem für euch, aber für mich ist es das jetzt gerade. Deswegen nehme ich mir gerade mal diese 1-2 Minuten raus, das zu sagen. Mir geht es in der Formel 1 tierisch auf den Sack, dass ständig dieser Gentleman-Sport betrieben wird. Da wird ein Toto Wolff, stellt sich bei Sky ins Interview und sagt allen Ernstes, ich freue mich, dass Sebastian Vettel rangekommen ist. So nach dem Motto, es ist ja egal, dass Valtteri Bottas vielleicht Reifenprobleme hatte oder sowas und dass wir das Rennen noch nicht mal gewonnen hätten. Nein, ich freue mich, dass Sebastian Vettel rangekommen ist. Dann frage ich mich wiederum, wie kann man sich denn da freuen? Wie kann man sich denn darüber freuen, dass der Fahrer, der vor einer oder zwei Wochen noch deinen besten Fahrer, Lewis Hamilton, fast von der Strecke gerammt hätte, jetzt rankommt? Das ist ja so eine typische Arschkriecherei irgendwo auch. Ja, das ist ja in der Formel 1 so wie in ganz vielen anderen dieser noblen Sportarten, was mir einfach tierisch auf den Geist geht. Ich würde mir wünschen, dass die Formel 1 manchmal einfach wieder mehr Kante zeigt. Ja? Also ich fand diese Formulierung, ich freue mich, dass Sebastian Vettel rankommt, fadenscheinig und nervig. So, das war so meine Meinung dazu. Christian, jetzt gebe ich diese Frage einfach an dich weiter. Will man sich Sebastian Vettel eigentlich nur noch warm halten bei Mercedes, weil er nächstes Jahr Silber tragen soll?
Ich glaube zumindest, dass es einen guten Grund hat, warum der Vertrag von Valtteri Bottas noch nicht verlängert wurde. Weil Mercedes weiß ganz genau, dass die Valtteri Bottas, wenn sie denn wollen, jederzeit haben können. Den können sie auch bis Weihnachten warten lassen. Das ist dem wahrscheinlich völlig egal, weil ansonsten geht er halt zurück zu Williams und fährt da weiter. Also Valtteri Bottas wird wahrscheinlich nicht von der Konkurrenz abgeworben werden. Und ich glaube, dass Toto Wolff sich einfach denkt und Niki Lauda auch, warum sollen wir uns jetzt diesen Vertrag verlängern, wenn sich vielleicht, und auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber vielleicht noch Konstellationen ergeben, wo vielleicht ein Max Verstappen auf dem Markt sein könnte und ein Sebastian Vettel auf dem Markt sein könnte. Bei Max Verstappen ist die Situation ja eigentlich klar, der hat einen Vertrag mit Red Bull, der ist nach allem, was wir hören, gesehen hat den natürlich keiner, aber nach allem, was wir hören, ist der wasserdicht und der kann nur mit Zustimmung von Red Bull raus. Jetzt traue ich den Verstappens potenziell zu, dass die sagen, naja, wenn ihr uns hier hält und wir wollen hier gar nicht sein, überlegt euch mal, ob das so klug ist, wenn ihr einen Fahrer haben wollt, der überhaupt gar nicht mehr für euch fahren will. Und bei Sebastian Vettel gibt's auch eine Konstellation, über die ich mit ein paar Kollegen gesprochen habe am Wochenende, nämlich falls Sergio Marchionne Fernando Alonso ins Team holen sollte, was er inzwischen übrigens relativ klar dementiert hat, aber falls es denn da eine Konstellation gibt, die Sebastian Vettel bei Ferrari vielleicht nicht gefällt, was auch immer es ist, vielleicht denkt sich Toto Wolff dann auch, naja, zumindest sollten wir jetzt nicht mit Kommentaren gegen den Sebastian sticheln, sodass der sich überlegt, ob ich da hingehen möchte. Ich glaube, Toto Wolff hält sich einfach alle Möglichkeiten offen momentan und das ist grundsätzlich smart gespielt. Ich bin auch kein Freund dieser Political Correctness in der Formel 1. Ich finde es erfrischender, mit einem Helmut Marko, mit einem Franz Tost, früher auch mit einem Bernie Ecclestone zu sprechen, die Dinge einfach beim Namen nennen, als mit den Menschen, die jetzt immer die Corporate Identity und Markenbewusstsein und so weiter im Hinterkopf haben. Es ist wohl ein bisschen ein Zeichen der Zeit. Umgekehrt nehme ich Toto Wolff sogar ab, dass er sagt, dieser Zweikampf an der Spitze ist toll, weil alles, was den Produktwert der Formel 1 steigert, steigert natürlich letztendlich auch das Interesse an der Marke Mercedes-Benz. Also man muss es, glaube ich, ein bisschen differenzieren, aber grundsätzlich bin ich bei dir. Wenn die sich alle gegenseitig loben und lieben, ist es nicht das, was uns, glaube ich, die ganze Saison hindurch wirklich atemberaubend unterhält.
Vor allem, alle wissen ja, wenn Vettel ihn überholt hätte, hätte er das nicht gesagt.
Natürlich nicht. Das wäre aber noch lustiger gewesen. Er sagt, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass Sebastian Vettel noch das Rennen gewonnen hat und nicht wir, weil das ist dann besser. So, weil dann können wir beim nächsten Rennen in Silverstone bei unserem Heimrennen dann zeigen, wie gut wir dann wirklich sind. Nee, es ist so ein bisschen natürlich eine Mischung aus den beiden Sachen, die Christian eben gesagt hat. Zum einen will man sich natürlich die Tür offen halten. Ja? Also die Gerüchte gibt's ja schon länger und es ist halt eine spezielle vertragliche Situation. Das kann sich noch alles bewegen. Ja, also da will ich mal nichts komplett ausschließen, wie das in der Formel 1 halt auch so ist. Ja, auch mit Verträgen in der Formel 1, das wissen wir ja. Und dann ist es natürlich so, dass wenn er sagt, er fand das gut, dass er nochmal rangekommen ist, dann ist das natürlich auch, heißt das natürlich umgekehrt, ja, wir haben ja trotzdem gewonnen und wir konnten nochmal zeigen, wie gut wir dann wirklich sind und dass wir uns dann vor dem Ferrari halten können und nochmal schön im Bild sind. Ja, das spielt natürlich dann auch noch ein bisschen mit rein, aber ja, das ist einfach die aktuelle Formel 1, wenn man das ist, ich meine, die Formel 1 ist so ein ganz kleiner Zirkus, ist ja nicht wie im Fußball oder so. Und dann muss man ja auch sehen, es gibt quasi eigentlich nur drei Teams in Anführungsstrichen, nämlich Mercedes, Renault und Ferrari, wenn man so möchte, weil die beliefern ja letztendlich mit ihren Motoren dann die anderen Teams und sind so irgendwie so drei, die aber irgendwie auch auf alle einer Wellenlänge größtenteils liegen und die kennen sich ja auch alle, also Helmut Marko oder Niki Lauda oder was weiß ich was, das ist ja, es ist eigentlich alles eine Sippe.
Ja, stimmt, ja. So kann man es eigentlich sagen. Vielleicht noch, um eine letzte Frage auch von Twitter zu beantworten. Maximilian Schlamin hat die geschickt, Christian. Er hat das Gefühl, Mercedes ist wieder ein gutes Stück schneller als Ferrari. Woran liegt das? Ist es ein dauerhafter Trend und glauben wir, dass Ferrari da wieder zurückschlagen kann?
Ich teile den Eindruck, dass die seit 2-3 Rennen tatsächlich was gefunden haben oder einfach dieses berühmte Setup-Fenster besser finden, besser treffen. Das hat Toto Wolff ja auch mit einigen Aussagen angedeutet und ich glaube, deswegen lief es ganz gut für die. Ich glaube auch, dass Ferrari durchaus die Möglichkeiten hat, da wieder ranzukommen, vielleicht sogar vor Mercedes zu kommen, was den reinen Speed angeht. In der WM führt Sebastian Vettel ja sowieso, weil... Es ist nicht hundertprozentig bestätigt, aber so all die Aussagen deuten darauf hin und es wurde auch hinter den Kulissen so ein bisschen drüber gemunkelt, dass im Haas ein neuer Ferrari-Motor gesteckt ist, so ein bisschen Experimentalmotor sozusagen, der um ungefähr 15 PS mehr liefern soll. Das würde natürlich erklären, warum Haas plötzlich an diesem Wochenende so konkurrenzfähig war. Wenn der dann im Ferrari steckt und wenn Ferrari den gleichen Sprung macht damit, wie das Haas jetzt in Österreich gemacht hat, dann wird Ferrari wieder deutlich besser dastehen, glaube ich, im Verhältnis zu Mercedes. Wie gesagt, alles nicht hundertprozentig bestätigt. Ich glaube, dass es so ist. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber auf jeden Fall bleibt spannend und es bleibt ein Entwicklungsrennen und ich glaube, auch Mercedes wird noch ein, zwei größere Schritte nachlegen müssen, weil die sind die, die rankommen müssen. Das dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Also auch wenn es gerade ganz gut läuft vom Speed her für die, Punkte haben sie ein paar liegen gelassen, trotzdem in Baku jetzt auch wieder. Also man steht schon ein bisschen unter Zugzwang bei Mercedes und wenn Ferrari jetzt vielleicht wirklich noch was draufpacken kann, müssen die nach der Sommerpause mal richtig Dampf machen, damit das noch was wird mit dem Titel.
Ja, wenn man das mal so sieht, in der Konstrukteurswertung ist Mercedes vor Ferrari, ja? Also da ist noch alles im Lot und das ist ja für die Teams im Endeffekt der wichtigere Titel als der Fahrer, ja? Da gibt's das Geld für die Fahrer geht's um die Ehre und um einen schönen Pokal. Ein Fahrer, der wirklich für Furore gesorgt hat, Christian, du hast die wunderbare Überleitung geliefert, Romain Grosjean im Haas, befreit von Bremsproblemen, mit einem guten Motor ausgestattet, startete er vom Platz 6 und behielt diesen Platz auch, ja, vor den Force Indias, vor den Williams, wirklich für Haas, für Gene Haas, der ja auch ein kleines Geschenk vom Team bekommen hat, ein Lenkrad aus der letzten Saison, schön eingerahmt in so einer schönen Schatulle. Muss man einfach sagen, war eine tolle Performance von Haas und schade für Kevin Magnussen, dass bei ihm die Hydraulik gestreikt hat, aber schön für uns, dass es ein Live-Feed gab aus dem Auto und dass kein Fluchwort zensiert worden ist. Das fand ich mal erfrischend authentisch.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, die haben live gezeigt, die waren live im Auto drin, wie er zur Box nach Hause geholt worden ist, mit ein paar Anweisungen, die er machen sollte. Und dann hat Kevin Magnussen sehr oft das F-Wort benutzt.
Ja, er hat's so gesagt.
Aber es war schon fast sympathisch, wie er es benutzt hat.
Ja. Also entweder da hat einer gepennt oder es lag halt einfach daran, dass er das F-Wort quasi ein bisschen auseinandergezogen hat. Ich weiß nicht, aber es war ganz nett
eigentlich. Nee, aber nochmal zum Haas. Wirklich ein tolles Wochenende für die, ne?
Ja, sportlich absolut großartig, in den Trainings nämlich schon konkurrenzfähig gewesen, also am Samstagmorgen, im Qualifying dann auch. Magnussen hatte ja im Qualifying schon Pech mit diesem kleinen Ausritt, von dem er nicht glaubt, dass die Radaufhängung kaputt gegangen ist. Anyway, waren extrem konkurrenzfähig und das hätte man im Vorfeld eigentlich nicht unbedingt so erwartet, zumindest ich hätte das nicht. Aber wie gesagt, wenn diese Theorie mit diesem Experimentalmotor von Ferrari stimmt, dann wäre das natürlich eine logische Erklärung, warum es da plötzlich besser lief. Interessant finde ich auch, dass am A1-Ring, Red Bull Ring heißt er ja inzwischen, gibt es ja ein paar wirklich harte Bremszonen, was jetzt nicht gerade die große Stärke ist von Haas. Das haben sie aber dieses Wochenende gut hinbekommen. Also vielleicht zeigt da auch die Formkurve ein bisschen nach oben.
Ole, kannst du dich erinnern, dass Grosjean einmal wegen der Bremsen gemeckert hat? Ich nicht. An diesem Wochenende, ne?
Also habe ich ja auch in der letzten Ausgabe gesagt, wenn die Bremsen halten, dann ist Haas durchaus ein Kandidat. Also das, entweder war es Glück oder sie haben es wirklich in den Griff bekommen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber schade, dass Kevin Magnus natürlich ausgefallen ist und im Qualifying dann auch Pech hatte, weil dann würden diese Gerüchte, glaube ich, um den neuen Ferrari-Motor noch lauter sein, weil der wäre auch in die Gegend gefahren.
Ich glaube auch. Also der war echt ganz gut unterwegs bis zu seinem Ausfall. Müssen wir mal ganz kurz, Ole, thematisieren. Force India, Perez und Ocon. Also das mit der Freundschaft in diesem Team, ich glaube, das wird nichts mehr.
Nö. Nee, also würde ich auch sagen. Aber das ist halt auch, ne? Also Perez ist so ein bisschen, macht sich so ein bisschen unsympathisch dieses Jahr auch, ne? Also der hat, glaube ich, auch so ein bisschen, man hat so das Gefühl, er ist ein bisschen unzufrieden, weil er natürlich eigentlich nicht bei Force India fahren möchte, wenn man mal ehrlich ist, sondern er will natürlich eigentlich vielleicht bei Mercedes, bei Ferrari fahren, am liebsten natürlich bei Ferrari. Ist vielleicht auch eine Option fürs nächste Jahr und Ocon ist natürlich ein junger, aufstrebender Pilot, der zwar ähnlich wie Daniel Ricciardo immer nett und freundlich ist, wenn die Kamera an ist, ja, und er Interviews gibt und immer so ein bisschen schelmisch grinst, aber auf der Strecke eigentlich auch schon ein ganz schönes Sackgesicht sein kann. Und das gefällt Perez, glaube ich, nicht so ganz. Und Ocon punktet zuverlässig in diesem Jahr. Und das, ja, vielleicht sieht da jemand seine Fälle davon schwimmen, könnte ich mir vorstellen. Und die Aktion in Baku hat jetzt auch nicht so unbedingt geholfen.
Christian, ist das etwas, was andere Teams beobachten? Glaubst du das, dass sie so einen wie Perez, den sie eventuell auf der Liste haben, auch daran messen, wie er sich in diesen Drucksituationen verhält, wie er sich auch innerhalb des, ich meine, gibt ja immer Sachen, die man auch innerhalb der Teams bespricht. Und wenn wir bedenken, Esteban Ocon, der ist Mercedes Junior, der wird höchstwahrscheinlich irgendwann mal in diesem Werksteam fahren und hat sich das auch verdient mit den Leistungen, aber so ein Perez, für den wird's dann schon enger, ne? Also die Optionen werden nicht mehr für ihn.
Ja, Ich kann dir nur sagen, wie ich das als Teamchef beurteilen würde. Mhm. Würde ich die Wahl haben zwischen Sergio Perez und Esteban Ocon, dann wäre es für mich ganz klar Esteban Ocon, ganz einfach, weil der am Anfang seiner Karriere steht und potenziell einfach noch ausbaufähiger sein muss, weil die Lernkurve, wie du dich vom Speed her weiterentwickelst, die muss fast zwangsläufig abflachen, je älter du wirst und je mehr Jahre du auf dem Buckel hast, und die fahren momentan annähernd auf einem Level. Also meistens ist es so, dass Perez momentan einfach noch einen Zacken Vorsprung hat. Aber ich glaube, vom Potenzial über die Jahre sich zu entfalten, da glaube ich schon, dass das Ocon eher derjenige ist, der die Nase vorne hat bei den beiden.
Ja, wir werden das natürlich auch hier weiter in der Sendung beobachten. Wir werden auch ein kleines Zwischenfazit ziehen. Wir hatten die Frage reinbekommen von Christian Wieting. Er wollte dieses Zwischenfazit gerne haben. Was ist Überzeugung, Enttäuschung bei Fahrern und Teams? Ich würde sagen, wenn das für euch beide okay ist, wir warten damit noch bis Silverstone auf jeden Fall, weil Silverstone ja nochmal so ein ganz wichtiger Gradmesser für viele Teams ist. Bis Ungarn könnte man warten, aber ich würde sagen, wir besprechen das mal nach Silverstone. Wie seht ihr das?
Ja.
Ich stimme zu.
Wunderbar, dann machen wir das, Christian. Also dann in der Nachbetrachtung zu Silverstone dann das Zwischenfazit. Gleich im letzten Abschnitt wollen wir natürlich Anekdoten hören von Christian Nimmervoll, der vor Ort war. Sachen, die ihr noch nicht gehört habt, vielleicht auch so das ein oder andere Schmankerl, was ihm passiert ist. Und Schmankerl haben wir auch im Angebot in Sachen Live-Sport hier auf meinsportradio.de an diesem Wochenende. Am Freitag um 19 Uhr die Baseball-Bundesliga, Mainz trifft auf Mannheim, und am Samstag um 18.30 Uhr die German Football League, Ingolstadt empfängt Frankfurt. Alles live hier auf meinsportradio.de, und gleich geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Die Baseball Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal hallo und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, Teil 1 von 2 in dieser Woche, denn wir haben ein Back-to-Back-Rennwochenende. Letztes Wochenende war Österreich, dieses kommende Wochenende ist Großbritannien und Silverstone. Tradition, vielleicht bald nicht mehr in der Formel 1, da sprechen wir dann natürlich drüber in der Vorberichtssendung zum großen Preis von Großbritannien, aber jetzt nochmal zum großen Preis von Österreich. Christian vor Ort, das ist die Rubrik, die wir jetzt besprechen wollen. Du hast es aufgesogen, du warst da, euer Team sowieso groß vertreten in Österreich, natürlich, ne, ist ja auch so ein bisschen euer Heimrennen gewesen. Erzähl mal, was kannst du noch so erzählen, was du noch nicht gesagt hast?
Also erstens mal muss ich eine kleine Entschuldigung vorweg schicken, und zwar bei den Freunden unseres Podcasts, die da gecampt haben. Mit denen stand ich tatsächlich in Kontakt und ich wollte die auch mal draußen auf dem Campingplatz besuchen, aber das Wochenende war so vollgeladen mit Arbeit, dass ich das einfach nicht geschafft habe. Also der einzige Abend, wo es vielleicht gegangen wäre, wäre am Samstagabend gewesen. Sind wir aber dann im Kollegenkreis Abendessen gegangen, das wollte ich auch nicht canceln. Also Gruß an die lieben Freunde, vielleicht schaffen wir es ein andermal, diesmal ist es leider nicht gegangen. Ansonsten war für mich die Top-Anekdote des Wochenendes, dass Mercedes traditionell in Österreich immer auf dem Dach der Hospitality eine Lederhosenparty schmeißt. Und irgendwie haben wir dann so ein bisschen gesprochen und mir fiel halt auf, dass die Mercedes-Jungs, also die vom Team mit Ausnahme von Toto Wolff, der hat eine andere angehabt, aber alle die gleiche Lederhosen gehabt hatten und irgendwie total hochwertig, weil normalerweise sind ja Lederhosen, es sind halt Lederhosen, ja, einfach irgendwie, ja, keine Ahnung. Und dann hat sich rausgestellt, dass tatsächlich Hugo Boss fürs Mercedes-Team Lederhosen gemacht hat. Also die kamen da alle in Hugo Boss Lederhosen an. Ich wusste nicht, dass Hugo Boss Lederhosen produziert.
Auf Anfrage produzieren die alles. Wahrscheinlich.
Das glaube ich auch.
Die müssen die verkaufen. Sowieso frage ich mich immer so, gibt's eigentlich so in Österreich besonderes Merchandise von Red Bull oder sowas, was die irgendwie dann auflegen, nur für den Österreich Grand Prix?
Um ganz ehrlich zu sein, habe ich mich damit zu wenig auseinandergesetzt. Was es aber gibt, wirklich tolles Merchandising, es gibt ja am Red Bull Ring direkt beim Haupteingang so einen Red Bull Shop, also wo man alles mögliche an Merchandise kriegen kann. Und was ich dieses Jahr echt klasse fand, war, man geht ja als Journalist am Red Bull Ring durch einen Tunnel unter der Stadt Zielgeraden durch in den Paddock rein. Also jedes Mal das Media Center ist auf der anderen Seite und der Paddock ist drüben. Und da sind alle Streckenposter, weil es war das 30. Rennen oder das 30. Formel 1 WM-Rennen auf dem alten Österreich-Ring, A1-Ring, jetzt Red Bull Ring. Und da gibt's ja diese offiziellen Streckenplakate. Und die haben die alle neu aufgelegt und die kann man sich jetzt als Fan kaufen für, ich glaube, 6-8 Euro, irgendwas in der Größenordnung, also moderat. Und die sind wirklich cool. Also ich bedauere es auch ein bisschen, dass ich mir da nicht ein paar mitgenommen habe. Vielleicht organisiere ich mir die noch für mein neues Büro dann.
Also ich habe das in der Insta-Story, ich weiß nicht von wem es war, einer deiner Kollegen auf jeden Fall gesehen. Die ist da mal dann, ich glaube Maria Reier war es, die da entlang gelaufen ist. Fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Habe ich euch auch ein bisschen beneidet, ne? Denn so im Media Center, da hat man doch auch eine gute Aussicht gehabt und ihr brauchtet die ja auch, denn ihr hattet ja einen Bildausfall, ne?
Genau, richtig. Zwischendurch war mal tatsächlich, waren die Firmen alle tot. Ja, stimmt. Das Media Center am Red Bull ist erstens top ausgestattet. Also nichts anderes würde man von Red Bull erwarten. Ist da tatsächlich Weltspitze, würde ich sagen. Und der Ausblick ist natürlich genial. Ich erinnere mich noch, als wir 2014 im ersten Jahr da waren, haben wir uns tatsächlich mit vielen Kollegen gewundert, dass wir Journalisten da hoch dürfen, weil normalerweise wäre es naheliegend, da irgendwie VIP-Launches reinzumachen. Aber da denkt Red Bull tatsächlich auch mal an die Journalisten, die ansonsten ja teilweise, also in Kanada zum Beispiel, ist es echt nur ein Zelt nach wie vor, wo man drin sitzt. Also es ist nicht überall so, dass man einen guten Ausblick hat auf die Strecke. In Österreich aber allemal. Übrigens auch von Tribünenplätzen, muss man mal dazu sagen. Also der Red Bull Ring ist zwar kurz und fahre ich jetzt nicht das alleranspruchsvollste, aber als Zuschauer wirklich eine der coolsten Strecken, weil da wird rundherum wirklich eine Menge geboten, auch mit Konzerten österreichischer Bands, auch internationaler Acts und von den Tribünen unmittelbar an der ersten Kurve, also von den Plätzen siehst du wirklich fast alles und das ist eigentlich im Kalender fast einzigartig in der Form.
Ja, das glaube ich sogar. Also was man so auch von den Heli-Bildern immer sieht, ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend. Eine Frage noch zum Medienzentrum. Gibt es Red Bull, bis das Herz platzt, umsonst?
Ja.
Gut. Müsste natürlich auch versorgt sein. Wahrscheinlich in allen Variationen, höchstwahrscheinlich.
Ja. Oh, und die machen auch ein wirklich tolles Catering für die Journalisten. Auch das gibt's nicht überall. Es wird zugegeben an verschiedenen Strecken immer mehr, im Umfeld der Formel 1 zumindest, aber Red Bull bemüht sich da wirklich nochmal extra, die extra Meile zu gehen.
Du hast mit Ross Brawn gesprochen, ne? Und da hast du auch das Thema Nordschleife angesprochen. Wie steht er denn dazu?
Genau. Also ich habe ihn einfach mal darauf angesprochen, die Idee kam ja auch in dem Interview, weil Liberty ist ja nun wirklich offen, auch für mal verrücktere Ideen und gleichzeitig sagen die, sie wollen eine Mischung finden aus einerseits wirklich großen Metropolen und andererseits traditionellen Strecken. Also sie sagen es zwar nicht so direkt, aber im Grunde genommen klingt so ein bisschen durch, die Bakus dieser Welt ist nicht das, wo sich Liberty langfristig hinorientieren möchte. Zur Not auch vielleicht mal ein bisschen Promotergeld opfern, um den Sport insgesamt dafür aufzuwerten. Und dann dachte ich eigentlich, wenn du mal wirklich, wirklich verrückt denkst, und mir ist natürlich völlig klar, dass das absolut verrückt ist, muss man zumindest mal nachdenken in dem Kontext über die Nordschleife. Und Ross Brawn hat tatsächlich leuchtende Augen bekommen, als ich ihm diese Idee unterbreitet habe. Meinte, sie hätten das noch nicht besprochen, aber vielleicht tun sie es tatsächlich mal. Praktisch ist es natürlich fast ausgeschlossen. Also wenn man sagt, die Chance ist größer als 1%, wäre es unseriös. Nur wenn man richtig Geld in die Hand nimmt, da neu asphaltiert, wahrscheinlich müsste man auch jede Menge Wald schlagen wegen der Auslaufzonen und daran wird es wahrscheinlich dann behördlich scheitern, wäre es theoretisch möglicherweise möglich. Ich habe dann auch, nachdem ich mit Ross gesprochen habe, mit Hans-Joachim Stuck drüber gesprochen, der sagt, selbst wenn es möglich wäre, selbst wenn es finanzierbar wäre, was er nicht glaubt, würde er es als Denkmalschädigung empfinden, weil halt der Nürburgring inzwischen auch lebt von diesen ganzen Bodenwellen und weil es eben so ist, wie es jetzt ist. Also er glaubt, wenn man es Formel 1 tauglich hinkriegen würde, müsste man so viel ändern, dass es einfach nicht mehr die Nordschleife wäre, wie wir sie kennen. Kann man, finde ich, Meinung dazu haben. Ich habe Ross Brawn das vielleicht noch als abschließende Anekdote zu dem Thema. Ich habe dann gesagt, wenn ihr das wirklich macht, dann müsst ihr mal Provision für mich auspacken.
Ja, immer der Geschäftsmann, Christian, immer voll. Die Frage gebe ich einfach mal an euch weiter. Würdet ihr die Formel 1 auf der Nordschleife gerne sehen wollen? Also schreibt es unter die Kommentare auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite, auf meinsportradio.de. Gerne auch in die iTunes-Rezension, wenn ihr 5 Sterne hinterlasst, könnt ihr das auch da reinschreiben. Wir wollen es wissen. Formel 1 auf der Nordschleife? Ja, nein, vielleicht. Ole, ganz kurz als Antwort, die Zeit läuft uns weg. Du findest das sicherlich genauso geil wie ich, oder?
Ja, es wär schon geil. Also so vom Ding her wäre das schon extrem geil. Es wäre, glaube ich, auch möglich, wenn man da ein bisschen was macht. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ob die Rennen dann so gut sind, das ist eine andere Sache. Weil wenn man sich die WTCC, ich weiß, die WTCC ist was ganz komplett anderes und bald gibt sie wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber die Nordschleife ist, glaube ich, unter heutigen Bedingungen nicht mehr unbedingt für Sprintrennen gemacht. Würde ich so sagen. Und die Nordschleife, und das ist vielleicht das eigentliche Problem mit der, zumindest mit der aktuellen Technik, hat eigentlich kaum Bremszonen. Das ist für die Elektromotoren dann natürlich Gift. Deswegen, und die ist halt dann sehr lang. Das ist auch wieder blöd. Aber mit dem neuen Reglement, also ich will nichts ausschließen. Vielleicht findet man da, wenn man es wirklich machen wollen würde, auch eine Alternativlösung, dass man zumindest vielleicht das irgendwie umbauen, dass man Teil der Nordschleife fährt. Das würde ich auch relativ cool finden.
Also, wie gesagt, eure Meinung ist gefragt. Formel 1 auf der Nordschleife, ja, nein, vielleicht. Kommentare, Facebook, Hashtag StartingGridMSR. Und zum Abschluss ein Blick auf unser Tippspiel. Wir verlosen mit freundlicher Unterstützung von motorsporttotal.com und Formel1.de 2 Karten für das Ungarn-Wochenende 2018. Schöne Plätze, Haupttribüne. Und da haben wir an diesem Wochenende 2 Tagessieger gehabt. Einmal Dam-True mit 49 Punkten und Dr. Q-Blank94 mit 49 Punkten. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Und auf Platz 1 aktuell wieder Ruben Zimmermann mit 334 Punkten. Ole aktuell auf Platz 6, der hat Federn gelassen an diesem Wochenende. Und ich bleibe starker Achter. Ja, also es bleibt spannend. Macht mit, geht auf meinsportradio.de. Oben dann auf Aktionen, im Rolldown, im Scrolldown-Menü auf Starting Grid, auf Formel 1 Tippspiel und dann mitmachen. Ja. Und es bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass wir uns darauf freuen, dass wir quasi in ein paar Tagen schon wieder zusammenkommen hier, um euch dann über den großen Preis von Großbritannien aufzuklären, ja, die wichtigsten Sachen zu besprechen. Immer wieder der Aufruf für euch natürlich, uns Fragen zu schicken, die wir dann gerne beantworten wollen, auch wenn wir über die Sommerpause nachdenken, was wollt ihr so hören von uns? Ja, wir wollen natürlich auch in der Sommerpause präsent bleiben. Freuen uns, dass ihr zugehört habt heute. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Mein Name ist Kevin Scheuer und ich bedanke mich sehr herzlich bei Christian Immervoll, den Chefredakteur von motorsporttotal.com bzw. Formel1.de, unserem Partner in Sachen Motorsport. Danke, Christian.
Bitte gern.
Und das letzte Wort gebührt wie immer Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es natürlich wie immer Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben aus diesen doch sehr zähen Rennen doch eine Menge rausbekommen. Und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe, denn Silverstone ist immer was ganz Besonderes. Und da werden wir sicherlich wieder viele interessante Themen zu besprechen haben. Und das ist ja auch schon bald. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.